Ich lese aus dem Matthäusevangelium. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen: Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen: Geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen: Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir nicht getan. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Das Ende der Welt. Das ist ein Thema, was uns aufhorchen lässt. Das ist ein Thema, was Menschen irgendwie interessiert. Gerade wenn man sich so anschaut, in den letzten Jahren sind ganz viele Filme rausgekommen, die auf die eine oder andere Art beschreiben, wie diese Apokalypse, das Ende der Welt, stattfindet. Und während solche Filme spannend und unterhaltsam sind, kann sich die Gefühlslage doch etwas verändern, wenn wir uns abseits von solchen Filmen damit auseinandersetzen, dass die Welt tatsächlich irgendwann an ein Ende kommt. Und gerade die Adventszeit ist ja so eine Zeit des Wartens. Wir warten, dass Jesus kommt und sein Licht endgültig in diese Welt bringt. Und die Welt, so wie wir sie zumindest kennen, dass sie zu einem Ende kommt. Aber schnell kann da ein das Gefühl von Angst packen. So ist es auch mit unserem Bibeltext heute Morgen. Das ist ein beunruhigender Text. Es wird eine Gerichtsszene beschrieben und schnell ist der Gedanke im Kopf: Wo wäre ich? Auf welcher Seite würde man mich finden? Aber ich will sofort zu Beginn dieser Predigt sagen: Es geht heute nicht um Angst. Dieser Text zielt nicht darauf ab, dass wir am Ende voller Angst nach Hause gehen. In der Kirchengeschichte gab es immer wieder so Phasen, wo die Leute versucht haben, den Menschen ein Stück weit Angst einzuflößen. damit sie auch ja das Richtige tun. Aber wenn wir in die Bibel schauen, Jesus arbeitet nicht mit Drohkulissen. Er lädt Menschen ein. Und zwar zu einer Beziehung der Liebe. Genau das meint ja Glaube. Und mit Angst baut man keine Liebe. Aber für diesen Text aus Matthäus 25, da muss man das vielleicht etwas erst erklären. Wenn man sich so diesen Abschnitt genauer anschaut, dann stellt man fest, es geht nicht darum, dass am Ende irgendwer bestraft wird. Das ist vielleicht etwas, was bei uns emotional sofort sehr präsent ist. Aber in dem Text ist es nicht so. Da steht nur am Ende ganz kurz ein Satz, wie es ausgeht. Um euch vielleicht ein kleines Gegenbeispiel zu nennen. Im Mittelalter sind die Leute rumgelaufen und haben sehr bildhaft von irgendwelchen Flammen und Strafen und so weiter erzählt und Bilder gemalt. Hier ist es nicht so. Es ist nur ganz kurz gesagt, wie es ausgeht. Und ja, es werden zwei Gruppen genannt. Die Gerechten auf der einen Seite und die Verfluchten auf der anderen. Aber diese Gerechten, diese Gesegneten, die sind viel mehr im Vordergrund. Die sind im Fokus. Zum Beispiel das Gespräch mit ihnen. Das ist viel länger erzählt. Da wird sich viel mehr Zeit genommen. Und dann wird da auch ganz explizit gesagt, sie sind von Gott, dem Vater, gesegnet. Und sie, für sie ist dieses Reich vorbereitet, wo sie hinkommen. Das ewige Leben ist für die Menschen vorbereitet, seit Anbeginn der Welt. Und das ist eine Freudenbotschaft, eine Botschaft der Hoffnung. Bei den Verfluchten auf der anderen Seite, da ist das alles etwas anders formuliert. Es wird nur ganz allgemein gesagt, dass sie Verfluchte sind. Gott wird nicht genannt. Und auch der Ort, an den sie kommen, der ist nicht für sie gemacht, sondern für den Teufel und seine Engel, wie es hier beschrieben ist. Und dann wird dieser Text so angeordnet, dass er damit aufhört, dass die Gerechten ins ewige Leben eingehen. Wenn man sich das so im Griechischen anschaut, dann sind die allerletzten Worte, die hier stehen, ewiges Leben. Das ist wie so ein Schlussakkord, der noch einmal gesetzt wird und der nachklingt. Der gute Ausgang, das ewige Leben. Und das, was im Zentrum der gesamten Aufmerksamkeit hier ist, das ist das Gespräch, der Dialog zwischen Jesus und den Menschen. Man hätte das ja auch alles deutlich kürzer beschreiben können. Ich weiß nicht, ob es bei einem oder anderen so gegangen ist, gerade beim Lesen, dass man irgendwo ab der Hälfte etwas abschaltet. Man weiß ja, was kommt. Es wird das Gleiche mehrmals wiederholt. So, als ob man ja nicht verpassen soll, was hier gesprochen wird. Und es werden zwei Dinge gegenübergestellt. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Es geht hier nicht um Gut und Böse. Nein. Es wird von einem Tun und einem Nicht-Tun gesprochen. Dieser Text, er will uns ansprechen und einladen. Jesus will uns damit keine Angst machen. Er möchte uns deutlich machen, Glaube und Taten gehören zusammen. Tätige Nächstenliebe, das gehört dazu, wenn wir Jesus nachfolgen. Und die Gerechten, von denen hier so erzählt wird, die lassen sich von der Not der Menschen berühren. Sie haben nicht irgendwelche himmlischen Belohnungen vor Augen oder dieses Gericht, wo sie dann jetzt stehen. Sie sind ja sogar überrascht, als Jesus sie darauf anspricht, was sie alles getan haben. Sie helfen den Menschen um der Menschen willen, nicht um irgendwie selber gut dazustehen oder sich irgendetwas zu verdienen. Und das fängt alles damit an, wahrzunehmen. Bevor wir irgendwem helfen können, müssen wir diese Menschen und ihre Probleme wahrnehmen und uns berühren lassen. Vor 2 Wochen war ja hier in diesem Gottesdienst bereits das Thema Nächstenliebe. Und da gab es so eine Advents-Challenge, so eine Herausforderung, dass wir in der Woche jemanden wahrnehmen sollten, der ungefähr so 500 Meter um uns herum lebt und dieser Person dann helfen. Heute wollen wir diesen Umkreis von 500 Metern etwas erweitern, vergrößern. Wir leben nämlich in einer sehr besonderen Zeit. Wir sind heute mit der gesamten Welt verbunden. Und wir sind so sehr verbunden wie bisher noch nie in der Menschheitsgeschichte. Wir leben in einer globalisierten Welt. Und da ist zum Beispiel Ayala, eine junge Frau in Indien. Sie steht jeden Morgen früh auf und geht auf ihre Arbeit, auf den Teeplantagen. Und mit diesem Job versucht sie, sich und ihre Familie durchzubringen, sich über Wasser zu halten. Was aber etwas schwierig ist, denn sie bekommt gerade einmal 1,70 Euro an einem Tag. Und selbst für Indien ist das zu wenig Geld, um sich gut damit durchzukommen. Und nicht nur das, die Arbeitsbedingungen sind auch miserabel. Das Trinkwasser, was sie dort bekommen auf diesem Feld, das ist dreckig. Und immer wieder werden Arbeiter krank, bekommen Cholera oder andere Krankheiten. Und auch Ayala hatte vor ein paar Wochen es erwischt. Und dann hatte sie nicht nur keinen Lohn für die Tage, wo sie nicht zur Arbeit kommen konnte, sondern sie musste sich auch teure Medikamente kaufen. Das war ein harter Monat. Und vielleicht fragst du dich, aber was hat denn Ayala mit uns hier und heute in Deutschland zu tun? Die Verbindung finden wir in den allermeisten Supermärkten. Die Teepackungen, die wir in ganz verschiedenen Regalen, in verschiedenen Supermärkten finden, das ist der Tee, den Ayala und andere ernten und der dann bei uns hier ankommt. Und jedes Mal, wenn wir im Supermarkt so eine Teepackung kaufen für so 1 oder 2 Euro, dann macht dieses Geld, was wir an der Kasse vielleicht bezahlen, so eine kleine Reise in verschiedene Richtungen. Bei Ayala und ihren Kollegen kommen gerade mal 1,4% davon an. Der größte Teil, ungefähr 86%, der bleibt beim Einzelhandel und bei dem Teeunternehmen. Egal welches Produkt wir heute kaufen, es wurde irgendwo auf der Welt hergestellt, an verschiedenen Orten vielleicht zusammengesetzt, bevor es bei uns hier im Laden zu kaufen ist. Und an jedem dieser Produkte hängen eben auch Lebensschicksale. Arbeiter, die oft auch unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen, damit wir hier das bekommen können, was wir uns kaufen wollen. Und das auch möglichst zu einem günstigen Preis. Das ist ein trauriger und schockierender Zusammenhang. Und das läuft alles eher verdeckt ab. Wir bekommen das kaum mit. Wenn wir im Supermarkt stehen, dann sehen wir die Teepackung und so ein Preisschild. Mehr nicht. Wir sehen nicht in die Augen von Ayala, die dahinter steht, die das alles erst ermöglicht hat. Denn wenn wir das sehen würden, dann wären wahrscheinlich die allermeisten von uns auch gerne bereit, das Doppelte zu zahlen, damit es den Leuten besser geht. Aber dieser Blick bleibt uns erspart. Wir nehmen das gar nicht erst wahr. Und diesem Leid und auch dieser Ungerechtigkeit in die Augen zu schauen, das tut unglaublich weh. Und doch will ich hinschauen. Denn genau das ist bereits Nächstenliebe. Nicht die Augen abzuwenden, den Weg einfach normal weiterzugehen im Alltag, sondern innezuhalten, die Augen nicht zu verschließen, und diesen Schmerz zu spüren. Und haben wir diesen ersten Schritt getan und haben ein Stück weit wahrgenommen, dann können wir zum zweiten Schritt gehen und versuchen, das etwas besser zu verstehen. Wie kommt es denn überhaupt dazu? Was sind die Ursachen? Was sind die Gründe? Dann wird's erstmal ziemlich kompliziert. Denn jedes Produkt hat ja eine ganz eigene Geschichte, ganz verschiedene Wege, die es zurücklegt, bevor es bei uns ankommt. Jeder betroffene Mensch hat eine andere Situation, hat eine andere Lebensgeschichte. Und hier heute Morgen ist nicht der Ort, um das ganz genau anzuschauen und aufzudröseln. Aber eine Sache, die ist relativ klar. Unser Lebensstil macht einen Unterschied. Das, was wir hier und jetzt tun und kaufen, hat eine Wirkung, die über die gesamte Welt geht. Zum Guten wie zum Schlechten. Denn jedes Mal, wenn wir ein Produkt kaufen, dann ist es so, als würden wir ein Stück weit abstimmen. Und zwar darüber, in welche Richtung sich unser System entwickelt. Unsere Kassenzettel sind so etwas wie kleine Stimmzettel, die wir jeden Tag abgeben. Und oft bestätigen wir eben das System, wie es ist und ermöglichen dadurch indirekt, dass zum Beispiel Teeunternehmen den größten Teil des Gewinns für sich behalten können, während es den Arbeitern teilweise sehr schlecht geht. Manchmal passiert es sogar sehr bewusst, dass große Unternehmen versuchen, die Gehälter runterzudrücken, damit ihre Produkte günstiger an den Markt kommen können. Und so kommen wir dann zu einem dritten Schritt. Handeln. Denn wir können unser Verhalten verändern. Wenn zum Beispiel jeder in Deutschland nur noch Tee kaufen würde, der fair produziert ist. Das heißt, wo ganz bewusst darauf geachtet wird, dass jeder Mensch, der da irgendwie daran beteiligt ist, dass man mit ihm fair umgeht, dass er auch ein Gehalt bekommt, was angemessen ist, dann würde die Situation anders aussehen für Ayala und ihre Kollegen. Dann hätten sie zumindest mal genug Geld, um davon leben zu können. Diese Menschen in Not brauchen unsere Hilfe. Und diese Hilfe fängt bei den ganz alltäglichen Entscheidungen an, was wir kaufen und was wir tun. Wenn wir in unserem Bibeltext so davon lesen, dass dort Hungernden zu essen gegeben wird, dann ist natürlich erstmal so etwas ganz Konkretes vor Augen. Man nimmt zum Beispiel ein Laib Brot und gibt es jemandem, der es braucht. Aber dieses Hungernden zu essen geben, das sieht heute in unserer Welt auch anders aus. Da bedeutet es nicht nur, jemandem etwas ganz konkret zu essen zu geben, sondern auch bewusster einzukaufen, weil das Auswirkungen hat. Aber kaum sage ich das alles, dann stocke ich auch schon. Denn die Last wird so groß. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, so viel Not. Wie könnte ich all dem jemals gerecht werden? Wann ist es genug Nächstenliebe? Ich musste an den Film Schindlers Liste denken. Dort wird eine Geschichte erzählt von Oskar Schindler, einem Geschäftsmann in Polen, der zu der Zeit gelebt hat, als die Nazis in Deutschland an der Macht waren. Und er stellt irgendwann geschockt fest, dass in Polen auch Juden abtransportiert werden und dann umgebracht werden. Und er nimmt sein ganzes Vermögen in die Hand und fängt an, diesen Menschen zu helfen. Er macht eine Liste mit Namen von ganz vielen Juden, von denen er behauptet, dass er sie für seine eigene Fabrik braucht, gibt den richtigen Leuten etwas Geld, damit das durchgeht und kann so über 1100 Menschen das Leben retten. Ein Mann, der unsere Bewunderung verdient hat. Und dann kommt eine Szene im Film, die ich sehr eindrücklich finde. Diese über 1100 Menschen, denen Schindler geholfen hat. Die stehen dort auf dem Hof und Schindler ist dabei zu gehen, zu fliehen. Denn der Krieg ist mehr oder weniger vorbei. Die Rote Armee kommt und es sieht ja so aus, als hätte Schindler mit den Nazis zusammengearbeitet. Deswegen muss er fliehen. Und eigentlich könnte Schindler jetzt froh sein. Froh sein darüber, was er geschafft hat. Er schaut ja den Menschen genau in die Augen, denen er das Leben gerettet hat. Aber ihn beschäftigen ganz andere Gedanken. Er hätte noch so viel mehr tun müssen. Er zeigt auf ein Auto und sagt, hätte ich das verkauft, das wären 10 weitere Menschenleben gewesen. Er nimmt eine goldene Nadel von seinem Mantel, 2 weitere Menschenleben. Ich habe nicht genug getan. Mit diesen Worten bricht er weinend zusammen. Und eigentlich hat er ja recht. Hätte er doch lieber das Auto und diese Stecknadel verkauft, um noch mehr Menschen helfen zu können. Und trotzdem würde niemand von uns ihn verurteilen. Es gibt eben keine klare Grenze, die sagt genug, bis hierhin und nicht weiter. Und trotzdem ist nicht deswegen alles ungenügend. Jesus sagt hier in unserer Bibelstelle, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Einem von diesen meinen geringsten Brüdern. Es geht nicht darum, dass wir den Welthunger überwinden, sondern einem Hungernden zu essen geben. Vielleicht bedeutet das für uns heute, dass wir bei einem Produkt darauf achten, dass wir damit Menschen ein Leben ermöglichen und es nicht ihnen wegnehmen. Und in diesem Satz, da steckt auch so eine ermutigende Einladung. Gerade bei den Armen und Notleidenden könnt ihr mir begegnen und mir dienen. Jesus stellt hier nicht eine Liste auf von Dingen, die wir alle tun und erfüllen sollen. Nein, er sagt uns, wo er zu finden ist und wie wir ihm folgen und ihm dienen können, indem wir uns diesen notleidenden Menschen zuwenden und ihnen helfen. Denn Jesus identifiziert sich gerade mit diesen Menschen. Und er lädt uns dazu ein, dahin zu gehen, wo er schon längst ist und dort mit anzupacken. Wir sind ja heute am 3. Advent und wie die letzten Sonntage gab es immer eine kleine Challenge für die kommende Woche. Für die kommende Woche will ich euch einladen und ermutigen zu einer neuen Challenge, zu einer neuen Herausforderung. Nimm dir einmal 30 Minuten Zeit und informiere dich im Internet oder über Leute, die du kennst. Informiere dich über die Zusammenhänge in dieser Welt und nimm dabei die Schicksale der Menschen wahr, die damit zusammenhängen. Und das Zweite, kauf ein Produkt in der kommenden Woche, das fair produziert ist. So wie dieser Tee hier. Oder vielleicht Milch, Schokolade, Kaffee. Es gibt da ganz viel. Such dir eins aus und probier es nächste Woche einmal aus. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ich wünsche uns, dass wir in einen Lebensstil hineinwachsen, bei dem wir diesen lobenden Satz empfangen.